Also meine Botschaft heute Abend, die heißt Supersieger, oder? Arrangiere dich nicht mit deinem Schmerz. Ich habe nämlich vom Herrn gehört, dass viele da sind heute Abend, nicht wenige, und auch mich hören, die sich mit ihrem Schmerz arrangiert haben. Und der Herr sagt, genug davon, ich möchte dich von deinem Schmerz heute frei machen. Meine Frau und ich, wir gehen immer wieder spazieren, zum Haus raus und so am geteerten Fahrradweg zum nächsten Dorf. Und da laufen wir. Und da habe ich vor allem im Sommer so Bootsschuhe an. Die sind bequem, musst du nicht binden, sondern steigst einfach rein. Reinsteigen und wohlfühlen, wer kennt das? Ja. Und wir laufen los. Und die Steine auf diesem Weg, die warten bereits auf mich. Okay, die springen dann mir in den Schuh hinein. Und dann stoppen wir. Und ich ziehe das Ding aus, das ist komischerweise oft der Rechte, ja. Und schüttelst den Stein raus, gehst ein paar Meter und dann ist dasselbe wieder. Also ich habe die im Verdacht, dass die schon auf mich warten. Oh, er kommt wieder, jetzt pass auf. Das sind wahrscheinlich immer dieselben, ja. So kommt mir das vor. Und du kannst jetzt, wenn du einen Stein im Schuh hast, dann kannst du laufen und dir denken, ja, ist zwar unbequem und ich müsste den jetzt raustun, aber so schlimm ist es doch wieder nicht. Und dann läufst du einfach damit weiter. Na, und du läufst ständig damit weiter und du denkst, ach, bis heim komme ich noch oder bis da und dorthin. Dann läufst du weiter und zum Schluss fühlst du dich nicht wohl und leidest. Und es ist nicht so schlimm, dass man es nicht mehr aushält, aber es ist definitiv, es zieht Aufmerksamkeit. Okay? Und viele von uns sind in genau so einer Situation. Du hast dich mit einer Situation arrangiert, mit der du dich nicht arrangieren sollst. Und ich drücke es mal noch anders aus. Du läufst vor deinen Problemen davon. Und der Herr sagt zu dir heute Abend, Schluss damit, ich gebe dir heute Abend eine spezielle Zuteilung von Weisheit, dass du dieses Problem, dem du die ganze Zeit bisher ausgewichen bist, lösen kannst, wenn du dich ihm stellst. Wenn du dich ihm stellst. Merkt es jetzt ganz ruhig. Amen, so ist es. Jetzt ist es so, dass Forscher Folgendes herausgefunden haben. Die haben herausgefunden, dass sogar schöne, reiche und berühmte Leute und Leute, die immer dauernd lobt, oft von Minderwertigkeitskomplexen befallen sind und zerfressen sind und darunter leiden. Also Leute, die schön sind, die reich sind, die berühmt sind, die Geld haben, die eigentlich alles haben, haben trotzdem Minderwertigkeitskomplexe. Obwohl man hinter ihnen herläuft und sagt, wie wunderbar sie sind. Und das ist auch ernst mein wegen mir. Die haben festgestellt, dass die alle eine Sache gemeinsam haben. Sie laufen alle vor ihren Problemen davon. Sie stellen sich ihren Problemen nicht, sondern sie laufen vor denen davon. Schau, wenn du dich deinen Problemen stellst und sagst, ich packe das im Namen des Herrn, Gott gibt mir Weisheit, ich weiß packen, dann arbeitest du an der Lösung und dann züchtest du in dir eine Zuversicht heran und eine Kompetenz und einen Glauben. Der sagte, ich packe es. Und wenn du das aber genau nicht machst, wenn du davonläufst, dann passiert was genau anderes. Ja, du lobst mich zwar, aber ich weiß, was für eine Memme ich eigentlich bin. Ich kehre meine Probleme unter den Teppich und löse nicht. Kaum gibt es ein Problem, haue ich ab und laufe davon. Schau mich nicht an. Das ist ein Problem. So, die sagen dann, ja, du lobst mich zwar, aber im Inneren fühle ich ganz genau und weiß ich ganz genau. So doll bin ich nicht. Bin eigentlich ein Feigling. Und darunter leiden die dann. Und arrangier dich nicht mit dem Schmerz, mit dem du da lebst. Ja? Wenn du also Minderwertigkeitskomplexe hast, dann habe ich heute Abend eine gute Botschaft für dich, eine gute Nachricht einerseits, aber andererseits auch eine andere. Ich werde dich also nicht bestätigen in denen und sagen, ach du Ärmstes, nimm es nicht so schwer oder so, sondern im Gegenteil, du kannst da was dagegen tun. Amen. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 37, da sagt Paulus, wir haben, also in den Versen vorher, sagt er, wir haben alle möglichen Probleme. Probleme rauf, Probleme runter, Probleme links, Probleme rechts. Der Staat macht Probleme und alle möglichen anderen machen Probleme, Probleme, Probleme. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder, ja, durch den, der uns geliebt hat. Das griechische Wort für siegen ist Nikao. Das haben wir einfach, Nikao bedeutet für uns heute Abend Sieger. Und ein Überwinder ist im Griechischen ein Hypernikao. Also nicht nur ein Nikao, sondern ein Hypernikao. Das bedeutet ein Supersieger. Nicht nur ein Sieger, sondern ein Supersieger. Nicht nur ein Überwinder. Jemand, der Probleme aushebelt auf eine Art und Weise, die ihn selber verblüfft. Und der Herr sagt zu dir, ich nehme dir heute Abend diese Last weg, wenn du dich deinem Problem stellst. Ich gebe dir die Weisheit, ich gebe dir Weisheit zur Lösung dieses Problems, das dich schon lang drückt und vor dem du immer die Augen zugemacht hast. Du musst jetzt nicht winken, ja, das bin ich. Okay? Aber es spricht dich an, es betrifft dich. Ey, das ist die Aufgabe, das ist der Auftrag, den der Herr mir gegeben hat, um dir das mitzuteilen. Er ist heute Abend hier und er gibt dir eine besondere Wirkung, einen besonderen Geist der Weisheit für speziell dein Problem. Wenn du dich diesem Problem stellst, wenn du sagst, okay, ich stelle mich diesem Problem. Ich werde es jetzt lösen und werde es nicht mehr unter den Teppich kehren, sondern ich mache was. Jeder weiß, wer gemeint ist oder was es ist. Vielleicht sitzt du drin und denkst, ja genau, das trifft auf mich zu. Umso besser. Halleluja. Okay. Probleme lösen bewirkt in dir ein Bewusstsein von Glauben und von Zuversicht. Problemen aus dem Weg gehen, davonlaufen davor, bewirkt in dir ein Bewusstsein des Versagens. Und das willst du nicht haben, ein Bewusstsein der Minderwertigkeit. Wie gesagt, das haben Forscher herausgefunden und festgestellt. Und ich finde es ganz interessant, dass es so ist. Amen. Also die Lösung ist, dein Problem ist, du kehrst Probleme unter den Tisch, anstatt sie zu lösen. Und die Lösung ist natürlich, sich den Problemen zu stellen. Schau im Hebräerbrief, Kapitel 10, 38. Da sagt der Herr, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er sich aber zurückzieht, wenn er ausweicht, wenn er davonläuft, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und dann hast du, wenn Gott keine Wohlgefallen an dir hat, dann kannst du auch mit seinen Kraftwirkungen nicht rechnen und mit seiner Hilfe nicht rechnen. Denn Gott macht das anders. Schau, Gott hilft dir beim Lösen von Problemen und nicht beim Vermeiden. Der Heilige Geist, heißt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 16, ist dein Helfer. Jesus sagt, hey, ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich gebe euch einen Stellvertreter, einen Beistand, einen Helfer. Das Wort Helfer oder Beistand in diesem Vers ist das griechische Wort Parakletes. Das bedeutet ein zur Unterstützung herbeigerufener. Aber du brauchst nur Unterstützung, wenn du was tust. Wenn du nichts tust, dann brauchst du keinen Unterstützer. Stimmt das? So, wenn du dich deinem Problem stellst und sagst, okay gut, ich vermeide es jetzt nicht und ich hau nicht immer sofort ab, wenn es brenzlig wird, sondern ich stelle mich dem Ganzen, dann passiert was. Dann wird der Geist Gottes aktiv, ganz grundsätzlich. Das ist dann das normale Maß und nicht das besondere Maß von heute Abend. Im normalen Maß ist es dann so, dass der Geist Gottes anfängt, dir zu helfen und dir inspirierte Helfer gibt für Probleme, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass du sie hast. Wir haben jetzt gerade Weihnachten gehabt, Maria zum Beispiel. Ja, Maria hat ja gesagt zu Jesus, das war ein Wort vom Herrn für sie, du wirst meinen Sohn in die Welt setzen, kümmere dich um ihn, das ist dein Lebensauftrag. Und sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, wie geschehe nach deinem Wort. Das ist wunderbar. Wir denken, das ist prima, spitze, klar. Nur Jesus hatte dann viele Feinde und Maria und Josef entsprechend eben auch. Die hatten dann Feinde, die ihnen an den Kragen wollten. Herodes wollte Jesus töten zum Beispiel. Oder ganz allgemein, die junge Familie, die kriegt ein Kind in Bethlehem. Josef kannte wahrscheinlich da niemanden mehr, weil der war ja jetzt aus Nazareth. Auch wenn die Familie früher mal in Bethlehem gewohnt hat, so vor 500 Jahren oder so, oder vor 1000 Jahren zur Zeit von David. Jetzt ist er woanders, jetzt kennt er da niemanden mehr. Seine Familie ist zwar von da, aber er kennt niemanden mehr. Jetzt hat seine Frau gerade entbunden, jetzt brauchst du dringend Hilfe. Aber alle sind irgendwie mit was anderem beschäftigt und du bist allein. Allein, allein. Sag mal, allein, allein. Und dann passiert was. Sie sind im Auftrag Gottes unterwegs. Sie haben sich dem Problem, das göttliche Kind zu bekommen, dem Problem haben sie sich gestellt. Okay, und sie hatten die anderen Probleme, eben nach Bethlehem gehen zu müssen, weil der Staat sie dazu zwingt, wegen der Steuerschätzung und diesen Dingen. Aber jetzt passiert was. Sie haben sich dem Problem und der Aufgabe gestellt. Sie haben sich der Aufgabe gestellt. Und jetzt plötzlich hilft Gott ihnen. Er gibt ihnen inspirierte Helfer dadurch, dass er Engel erscheinen lässt. Und zwar den Hirten auf dem Feld. Und diese Engel, die machen Reklame für Maria und Josef und erst recht für dieses Kind. Und dann sagt er ihnen auch noch, wo sie das Kind finden. Also er macht auch noch Wegweiser. Hallo, Gott braucht gerade eure Hilfe, und zwar für die heilige Familie mit dem Messias, der gerade geboren worden ist. Das nimmt er wirklich wichtig, deswegen komme ich als Engel hier und sage euch das und seid so gut, helft denen. Also das sind jetzt meine Worte. Ja? Es steht ein bisschen anders in der Bibel, aber ihr wisst, was ich meine, und das ist auch das Ergebnis gewesen. Die waren total begeistert, sind angerannt, vor allem nachdem sie den himmlischen Chor auch noch gehört haben. Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter. Halleluja. Kann ja sein, dass Händel da auch inspiriert war, als er das geschrieben hat. Auf jeden Fall, die Engel sind wieder weg und die schauen sich an, die Hirten, und denken sich, kann es wahr sein, der Messias ist da, er ist jetzt hier und er ist zu uns gekommen und hat uns gesagt, er ist jetzt angekommen, müssen wir gleich schauen. Sie haben geschaut und sie haben es gesehen und sie haben denen dann geholfen. Deswegen hat Gott es denen gezeigt, den Hirten. Deswegen sind Engel den Hirten erschienen. Nicht damit die Hirten mal Engel sehen, sondern damit der heiligen Familie geholfen wird. Und genau dasselbe macht der Herr mit dir. Wenn du dich deinen Aufgaben stellst, deinen Problemen stellst, deinen Aufgaben stellst, dann bringt der Herr inspirierte Helfer, die du nicht auf dem Radar hast, auf dem Schirm hast, in dein Leben hinein. Dann kommen Leute, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und helfen dir. Wenn du allerdings davonläufst, dann heißt es im Wort Gottes, dann hat der Herr kein Wohlgefallen an dir und dann wird der Heilige Geist nicht aktiv und dann kriegst du auch keine übernatürlichen Helfer, keine Inspirierten. Und das war ja noch nicht alles. Als dann die heilige Familie Geld gebraucht hat für die Flucht nach Ägypten, eben wegen des mörderischen Herodes, ist was passiert? Die Weisen aus dem Morgenland sind hunderte, und ich denke, das waren 2000 Kilometer oder so, sind die gelaufen aus der babylonischen Gegend. Sind die angekommen, haben Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. Maria und Josef haben das verkauft und hatten jetzt genug Geld, um nach Ägypten fliehen zu können, als der Herr sie angeleitet hat. Merkt ihr was? Hilfe. Hilfe ist ihnen gekommen. Inspirierte Hilfe, weil sie sich ihren Aufgaben gestellt haben. Das ist ein Prinzip. Wenn du dich deinen Problemen stellst, dann setzt Gott Himmel und Erde in Bewegung, um die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu dir zu bringen. Er benutzt Menschen, er benutzt Engel, er ist dann echt aktiv für dich. Er ist richtig aktiv für dich. Ist das gute Nachricht? Ich sage, das ist super gute Nachricht. Halleluja. Was würden wir ohne den Geist Gottes und seine Hilfe machen? Amen. Du sagst jetzt, okay, gut, Pastor, ich bin jetzt bereit. Ich stelle mich jetzt den Problemen. Ich fahre jetzt nicht mehr jedes Mal links in den Graben rein, sondern ich stelle mich jetzt den Problemen. Okay, dann haben wir das nächste Problem. Du musst jetzt aufpassen, dass du nicht kriegerisch wirst. Kriegerisch. Oh Leute, ich sag's euch. Es konnte durchaus passieren, okay, dass wenn irgendjemand irgendeinen Mist gebaut hat, also jetzt nicht unbedingt unter Christen, sondern woanders, und ich war dabei und das hat mich betroffen, dann konnte ich schon mal laut werden, okay, und konnte mich da durchsetzen und, verstehst du, Problem stellen. Aber das ist jetzt nicht die christliche Art und Weise. Puh. Ja, und manchmal ist es ja gar nicht so einfach. Ne? Du hast wegen mir einen Jugendlichen, der qualmt vom offenen Motorradtank. Ne? Da kommen die Dämpfe raus und der qualmt da rum. Und du kommst und rettest ihn mit einem Ersatztank, weil er zu wenig Sprit im Tank hatte. Also mit einem Ersatz, ihr wisst schon, Kanister. Da kann er dann schon mal brüllen. Aber da müssen wir aufpassen, das ist nicht Gottes Weg. Amen. Gut. Ich möchte nicht, dass du dann auf der anderen Seite jetzt in den Graben fährst und zum Streiten anfängst. Das Wort Gottes sagt nämlich, der Mann Gottes soll nicht streiten. Basta. Nicht streiten, nicht laut werden, das hat keinen Weg. Auf die Art und Weise brüllt ihr euch nur eure Meinung an den Kopf, aber es ändert nichts. Aber man muss dann einfach ruhig sein. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, weiß ganz genau, welche Situation ich meine. Hallo, hallo, hallo. Hey, ich sag euch mal was. Leute kommen ja nicht immer zu mir, die kommen zu meiner Frau. Und die sagen dann, hör mal, ich habe da gehört, ich habe da irgendwo im Geschäft jemanden aus unserer Gemeinde getroffen und sie hat ihn zusammengebrüllt. Zum Glück haben sie mich nicht gesehen, ja. Habe ich gleich geduckt und bin wieder aus dem Laden geschlichen. Kennst du die so, sind die so? Was sagst du dann, ja? Da sagst du dann, ja, die stellen sich ihren Problemen. Das klingt dann blöd, wenn ihr das sagt. Okay. Es ist so eine Sache. Das Wort Gottes sagt, Jakobus Kapitel 3, Vers 16, 19, wo es steht, wo Streit und Neid sind, da ist Zerrüttung. Zerrüttung ist das Gegenteil von Auferbauung. Ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Jede schlechte Tat. Also Streit unbedingt vermeiden, okay? Streit vermeiden. Sag mal mit mir, Streit vermeiden. du gewinnst nichts dadurch. Das ist, du fühlst dich im Moment lang vielleicht besser, aber hinterher fühlst du dich schlechter, weil du genau weißt, jetzt hast du da versagt. Okay. Und jetzt gehen wir zu Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9, so, wir sehen in Markus Kapitel 9. Und zwar haben die Jünger auch mal gestritten. Vers 14, ab Vers 14. Sie streiten. Die Situation ist die, Jesus ist mit Johannes, Jakobus und mit Petrus auf den Berg hinaufgegangen. Zum Beten, Privatkonferenz. Chef mit der Firmenleitung macht Privatkonferenz auf dem Berg. Gut, was machen wir? Wir warten. Jesus ist sehr populär, er ist sehr dynamisch und sehr erfolgreich im Gebet für Kranke und überhaupt. Also kommen natürlich Leute und folgen ihm nach. Und die sammeln sich dann unten am Berg. Bei den Berg jetzt absuchen nach Jesus, oh, das kann dauern. Wenn er sich versteckt, du findest ihn nie. So warten sie jetzt also bei den anderen Jüngern. Die Menschenmenge, es kommen immer mehr. Und da ist ein Mann dabei, von dem heißt, der hatte einen Sohn, der einen stummen Geist hatte und das hat ihn immer gerissen und er hat mit den Zähnen geknirscht, jetzt dieser Bub. Und es war ganz schlimm. Also wenn ich das lese, dann ist es für mich ein Epileptiker. Okay, das sind die Symptome, die hier beschrieben werden. Den reißt, er fällt um, er knirscht mit den Zähnen, schäumt und so. Und die Jünger, die können diesen Geist nicht austreiben. Und die Schriftgelehrten, die es ja auch immer gibt, und Besserwisser, die stehen auf der einen Seite und die Jünger stehen auf der anderen Seite. Und sie stritten mit ihnen. Und wir haben gerade gehört von Jakobus, Streit, nicht so gut. Da ist Zerrüttung und zum Schluss jede schlechte Tat. Also das genaue Gegenteil von Auferbauung und das Gegenteil von Lösung und das Gegenteil von guten Taten. Das sind schlechte Taten. Jetzt haben wir also eine Situation, die wir eigentlich genau nicht haben wollen. Die Jünger, die versuchen für diesen Buben zu beten, die befehlen dem Geist, komm raus aus ihm, vielleicht legen sie mir auch die Hände auf, was immer sie machen. Es funktioniert nicht. Sie beten für diesen Buben und es funktioniert nicht. Ein Apostel nach dem anderen müht sich da ab, aber es tut sich einfach nichts. Sie machen alles, was sie Jesus tun haben sehen und es tut sich trotzdem nichts. Und natürlich fangen sie an, gleich als beim ersten Mal nichts passiert, die Schriftgelehrten sagen, ja, ihr habt sie doch nicht drauf. Und dann sagen die Jünger, weil sie so geheiligt noch nicht sind, ja, und meine Botschaft dann nicht gehört haben, die sagen, ja, und Jakobus nie gelesen haben, ja, ihr braucht gar nichts sagen, ja, bei euch läuft ja überhaupt nichts. Na, geht's wohl nicht, Herr Apostel? Seid bloß du ruhig, bei euch Pharisäern läuft gar nichts, gar nichts. Und so geht es da hin und her und so streiten die ja und so schaukelt sich das hoch und zum Schluss ist eben Zerrüttung da und so weiter. Und dem Buben wird genau nicht geholfen. Blöde Situation, ne? Also Streit vermeiden. Das ist für mich ganz klar, dass das da was damit zu tun hatte. Und jetzt kommt Jesus vom Berg herunter und er leuchtet wie die Sonne. Er war ja gerade der Verklärung. Ihr wisst schon, Berg der Verklärung. Er kommt also da runter und die anderen, Petrus, Johannes und Jakobus, die kommen aus einer anderen Welt runter. Und Jesus hört das Geschrei und das Geziege, das Gemeckere, das Getue, das Gemache. Und er seufzt und er sagt, was ist denn Sache? Und dann kommt der Vater und sagt, also hör mal, Rabbi, deine Jünger, die haben es einfach nicht drauf. Ich habe hier einen Sohn mit einem stummen Geist, den reißt, den haut es um und deine Jünger haben es probiert, aber sie können ihm nicht helfen. Und was macht Jesus? Er sagt, oh, ihr ungläubiges Geschlecht, also er streitet fast mit. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch ertragen? Bringt also, Herr, ja. Aber gut, es ist Jesus, der kann das machen. Ich denke manchmal, wenn Jesus das passiert ist. Ja. Nun gut, auf jeden Fall sagt er, bringt ihn zu mir her. Und dann prompt bringen sie ihn her vor Jesus. Und vor Jesus hat er einen Anfall, es reißt ihn und er hat einen Anfall. Was macht jetzt Jesus? Macht er die Augen zu und zittert und denkt sich, oh, was mache ich jetzt nur? Nö, der schaut sich das an, lehnt sich so ans Pult quasi, wenn sie eins gehabt haben. Und sagt, wie lange geht denn das schon mit ihm? Und der Vater sagt, ja, seit er klein ist. Und mal fällt er ins Wasser, mal fällt er ins Feuer. Furchtbar. Wenn du was kannst, dann hilf uns. Und Jesus sagt, wenn du was kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Ja gut, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In anderen Worten, ich verlange nicht so viel von mir. Hilf einfach nur. Und dann bedroht Jesus diesen Geist. Es reißt ihn noch einmal und dann liegt er da wie tot, dieser Bub. Und die Pharisäer stehen wieder auf und meckern und lachen wie eine Ziegenherde. Jetzt ist er tot. Ja. Die Jünger haben sich verausgabt und konnten nicht. Und der Chef kommt und jetzt ist er tot. Jetzt hat er ihn gekillt. Ah, weg ist er. Ah. Und Jesus sagt, der lässt sich von dem gar nicht beeinflussen, der streitet nicht mit ihnen. Der sagt jetzt nicht, nein, ihr habt nicht recht oder irgendwie sowas. Sondern er lässt sie erst, er sagt, Jungs, geh mal. Und dann gehen sie weg und der Bub, der ist dann geheilt. Und die Jünger, die laufen hinter Jesus her. Ich meine, du musst aber die Perspektive von Jesus dir anziehen. Jesus hat in dem Bewusstsein gelebt, Krankheit, Dämonen, diese ganzen Dinge sind mir untertan. Wenn ich komme, weichen die. Aus mir fließen Mächte und Kräfte heraus, die das neutralisieren. Das trage ich mit mir herum. Das ist das Bewusstsein, die Befindlichkeit von Jesus gewesen. Das ist gut für ihn. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt kommt es nämlich. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Mehrere wichtige Punkte aus meiner Botschaft hier. Die Jünger, die laufen hinter Jesus her und laufen mit ihm und hoffen, dass er sie nicht anschaut. Sie fragen sich, was jetzt da los war. Und als sie dann daheim sind und sich hinsetzen, fragen sie ihn, also Chef, es ist so, warum haben wir denen nicht helfen können? Und dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, diese Art, also zunächst einmal sagt er wegen eures Kleinglaubens. Und dann sagt er, diese Art fällt durch nichts aus, außer durch Gebete. Das ist eigentlich eine ziemlich unbefriedigende Aussage. Weil was für ein Gebet meint er? Weil, wisst ihr, beten, welches Gebet? Wenn ich mich also vor den hinstelle und sage, Vater Gott, hilf dem. Oder was für ein Gebet? Oder dieses, ihr wisst ihr, dieses, oh Gott. Dieses Gebet. Oder dieses Gebet. Oh Gott. Was für eine Art von Gebet ist es denn? Oder sollten sie vielleicht ihm die Hände auflegen? Der eine Apostel hält einen Arm, der andere hält den anderen Arm und dann beten sie ihm, legen sie ihm die Hände auf. Was für ein Gebet hat Jesus einem Sinn genau? Und ich habe mir gedacht, ja genau, was für ein Gebet hat er einem Sinn gehabt? Und dann kam ich drauf. Jesus hat natürlich das Gebet gemeint, die Gebetszeit gemeint, auf dem Berg der Verklärung. Er ist auf den Berg der Verklärung gegangen, um dort zu beten. Und das ist ein Schlüssel für dich. Ich erkläre das jetzt genauer. Er hat auf dem Berg der Verklärung gebetet. Und diese Art zu beten, wie er das gemacht hat auf dem Berg der Verklärung, mit allem drum und dran, die musst du auch praktizieren und ich auch. Jetzt pass auf, was ist passiert? Jesus sagt, ich muss jetzt mich einordnen auf Gott, auf den Vater und auf die neue Aufgabe. Es kommt jetzt eine neue Aufgabe auf mich zu. Ich merke das. Ich habe bisher gelehrt, gepredigt und geheilt, aber jetzt kommt etwas Neues. Er weiß, es kommt jetzt das Kreuz. Und deswegen geht er jetzt zum Vater und er konferiert mit ihm. Er geht jetzt zum Berg rauf und nimmt nur seine zuverlässigsten und treuesten und hingegebensten und loyalsten Mitarbeiter mit. Diejenigen, von denen er weiß, die haben den Geist des Glaubens. Die gehen ihm nicht ständig mit irgendwelchen Sorgen auf die Nerven, sondern die sind in der Lage, das zu sehen und zu akzeptieren, was jetzt da kommt. Er nimmt die mit. Er nimmt die mit auf den Berg. Wichtiger Punkt. Auf dem Berg gibt es keinen Internetempfang. Da gibt es kein WLAN, da hat ein Handy kein Netz. Da bist du absolut konzentriert aufs Gebet und nichts anderes. Es gibt keine Ablenkung. Wir sprechen über das Gebet, das Dämonen austreibt und das Menschen frei macht. Die Art von Gebet, die wir beten wollen. Amen. Also pass auf. Um zu dieser Kraft durchzudringen, musst du dich zurückziehen, und zwar völlig zurückziehen. Dich konzentrieren. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, konzentriere dich. Okay, ganz wichtiger Punkt. Du musst dich konzentrieren im Gebet. Und jetzt passiert was. Wenn du nachliest, es passiert jetzt was. Es passiert was Wichtiges. Und zwar wird jetzt Jesus umgestaltet. Er fängt an zu leuchten wie die Sonne und sein Gewand ist weiß wie Schnee. Was passiert da? Jesus besinnt sich drauf, wer in ihm steckt, wer er wirklich ist. Er transzendiert jetzt seine irdische Hülle. Er denkt nach sozusagen über seine Identität. Seid ihr noch da? Er ruft sich in Erinnerung, wer er wirklich ist. Ich bin der Sohn Gottes, berufen zur Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes steckt in mir drinnen. Und die reine weiße Herrlichkeit, die reine weiße Kleidung sind die guten Taten und so. Wir wissen das, ne? So, er ruft sich also in Erinnerung, wer er ist. Wenn du im Gebet bist, dich zurückgezogen hast auf deinen privat-persönlichen Berg der Verklärung, das Erste, was du magst, ist Telefon aus, alle Ablenkungen aus. Du bist nur mit Gott zusammen und mit niemand anderem. Die anderen, die können für sich selber da beten, du bist ein bisschen weiter weg von ihnen. Auf jeden Fall bist du völlig konzentriert. Und dann beginnst du darüber nachzudenken, wer in dir wohnt. Denn ich sage dir mal eines. Diese Leuchtkraft, ihr wisst schon, die Herrlichkeit, die war nicht nur in Jesus, die ist auch in dir. Weil nämlich der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Größer ist der verherrlichte Christus in dir, als dieser stumme, elliptische Geist, der da unten im Tal ist. Jesus hat sich darauf besonnen, wer er wirklich ist. Das schafft diese Situation, diese Szene zu uns. Er hat sich darauf besonnen, wer er ist. Und das müssen wir ganz genauso machen. Dieser Jesus, der dort verherrlicht wurde, auf dem Berg, der wohnt auch in dir. Ist dir das bewusst? Wenn du von neuem geboren bist, dann wohnt Jesus in dir, sein Geist lebt in dir und dann hast du diese Herrlichkeit auch in dir. Ich sage euch mal eines. Der alte C.S. Lewis, ihr wisst schon, dieser irische Großdenker, der die Narnia Chronicles erfunden hat und so, der hat gesagt, und das ist absolut wahr, wenn wir den mickrigsten Christen auf der Erde im Himmel sehen würden, dann wäre er so umgestaltet und verherrlicht, dass wir denken würden, der ist ein Gott. Ja, und wir hätten das Bedürfnis, vor dem niederzufallen, weil von dem die Majestät des Herrn ausgeht. Und ganz genau das steckt in dir drinnen auch. So, wenn du also effektiv beten willst, dann musst unbedingt du über diese Station gehen, dass du darüber nachdenkst, wer du bist in Christus. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Größer ist die Heilungskraft in mir, als die Krankheit in meinem Körper zum Beispiel. Größer ist der Problemlöser in mir als das Problem in der Welt. Alles, was ich brauche, ist in mir. In mir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, weil der Christus in mir wohnt und in dem wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. So, es ist also richtig gut, ich bin gut unterwegs. Und wenn dann auch noch angetan bist mit reiner weißer Leinwand, das sind die guten Taten, wenn du also auch noch tust, was der Herr bisher von dir verlangt hat, dann gefällt dir das erst recht. Das ist ein Hinweis auf dein gutes Gewissen. Reine weiße Leinwand ist ein Symbol für die guten Werke und die guten Werke, die tust du mit einem guten Gewissen. So, es ist wichtig, dass du im Gebet ein gutes Gewissen hast. Wenn du kein gutes Gewissen hast, kannst du das vergessen. Du kannst runtergehen vom Berg und erst dein Gewissen in Ordnung bringen. Die Sachen, mit Leuten, mit denen du im Clinch bist, dich erst versöhnen. Wenn du was geklaut hast, gib's zurück. Mach da etwas, dass dein Gewissen beruhigt und befriedet ist. Amen. Wichtiger Punkt. Also, das erste ist, zieh dich zurück in die Gegenwart Gottes und sei konzentriert dabei. Das nächste ist, besinn dich drauf, wer du bist in Christus. Und dann passiert was. Jesus ist ja auf den Berg gegangen, weil er einen Plan von Gott wissen wollte. Er wollte wissen, was jetzt als nächstes dran ist. Und er hat gemerkt, das ist die Kreuzigung. Jetzt geht's aufs Kreuz zu. Jetzt ist diese Zeit. Das hat er die ganze Zeit schon gewusst, aber er hat nicht genau gewusst, wann jetzt es ist. Deswegen hat er ja gebetet. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt kommen Mose und Elia, alle beide, und unterreden sich mit ihm. Mose hat ihn informiert, Elia hat ihn inspiriert. Mose hat ihm gesagt, du bist der Prophet, von dem ich im 5. Mose 18 geschrieben habe, nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich und dem folgt nach, so wie ihr mir nachgefolgt seid. Und außerdem, jetzt kommt die Zeit von Jesaja 53, du musst jetzt zerschlagen werden, Jesus, sie müssen dich durchbohren, aber du nimmst die Sünden der Welt auf dich und dann sagt Elia, um Jesus wieder ein bisschen aufzubauen, aber du wirst auferstehen, Gott wird nicht zulassen, dass sein Gesalbter die Verwesung sehe, du wirst wieder auferstehen von den und so konferieren die. So, Jesus hat ein Ziel, den Willen Gottes zu tun, ans Kreuz zu gehen. Und jetzt liest er im Wort Gottes, das heißt, er liest nicht wirklich, sondern er hört es aus dem Wort Gottes. Du musst bedenken, Mose steht für das Gesetz und Elia steht für die Propheten. Alle beide miteinander stehen für das Alte Testament. Für das damals geoffenbarte Wort Gottes. Jesus steckt sozusagen seine Nase ins Wort Gottes. Er weiß, was auf ihn zukommt, nämlich das Kreuz. Und jetzt fragt er das Wort Gottes, was sagt das Wort Gottes zu meiner Situation? Ganz wichtig, dass du genau dasselbe machst. Dass du sagst, was sagt das Wort Gottes zu meiner Situation? Was sagt das Wort Gottes über Heilung wegen mir? Und dann musst du so lange dranbleiben und lesen, bis das Wort Gottes zu dir spricht, bis ein Vers eben abhebt aus dem schwarz-weißen Buchstabensalat, aufsteigt und dich trifft. Weil in der Bibel stehen viele wunderbare Verheißungen und es ist nur Papier, Druckerschwärze auf Papier. Es wird erst dann diese gewaltige Kraft frei, wenn es bei dir ankommt. Und da brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Und die bekommst du aber erst dann, wenn du dich dem Problem stellst. egal was für ein Problem das ist, ob das ein gesundheitliches, berufliches, familiäres, finanzielles, vollkommen wurscht, was für ein Problem du hast, das Wort Gottes sagt was drüber. Und wenn du dich drum kümmerst und mal nachschaust, was das Wort Gottes dir sagt, dann wird Gott höchstpersönlich dir helfen, auf die richtigen Stellen zu kommen, die dir dann Befreiung und Erleichterung bringen. Amen. So, Jesus zieht sich zurück, ist konzentriert im Gebet, er ruft sich in Erinnerung, wer er ist, und das nächste ist, er steckt seine Nase ins Wort Gottes sozusagen, beziehungsweise er lässt sich von Mose und Elia eben, sie bereden miteinander den Ausgang, den er in Jerusalem haben sollte, die besprechen miteinander Kreuz und Auferstehung. Zielgerichtetes Studieren. Jesus hat sich zu dem Zeitpunkt von Elia nicht einfach irgendwelche Verse aus dem Psalmen vorlesen lassen und von Mose nicht eine Geschichte aus dem Alten Testament irgendwo. Er hat nicht so planlos Bibel gelesen, sondern er wusste, was seine Aufgabe ist, dass es jetzt kommt, das hat er gespürt und geahnt. Vielleicht merkst du ja auch, dass jetzt irgendwie was auf dich zukommt. Oder vielleicht ist es einfach nur so, dass der Herr zu dir sagt, löse endlich deine Probleme und lauf nicht mehr von ihnen davon. Du arrangier dich nicht mit deinem Schmerz. Der Herr sagt, ich bin heute Abend hier, um dir diesen Schmerz wegzuoperieren. Ich werde dir eine Zuteilung meines Geistes geben, dass du dieses Problem, vor dem du solche Angst hast, ein für alle Mal los wirst. Übernatürliche Hilfe bekommst. Gott konspiriert jetzt schon, ja, und sendet Leute über deinen Weg, genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit, damit sie dir helfen. Aber du musst sagen, ja, ich will das. So besprechen sie also miteinander. Und dann kommt auch noch der Geist Gottes, ihr wisst schon, eine Wolke, eine lichte Wolke überschattet sie und spricht dann auch noch, das ist richtig phänomenal, wunderbarhaft, das können wir jetzt nicht mehr eingehen, als ein Störfaktor auftrat, nämlich Petrus, der gesagt hat, Herr, entschuldige, wenn ich deine Gebetszeit hier unterbreche und deine Konferenz mit Mose und Elia. Also, pass mal auf. Wenn Jesus hier ist, verherrlicht, und Mose und Elia da sind und die miteinander reden, dann wäre ich der Letzte, der da die Klappe aufmachen würde. Weil es gibt ja Zeit zu reden und es gibt Zeit, sich Probleme zu machen, wenn man redet, wenn es nicht dran ist. Amen. Und so kriegt jetzt Petrus auch eine Ohrfeige von Gott persönlich. Eine Wolke kommt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Dann hat Petrus die Lippen eingerollt. Okay. Und ja gut, und dann kam es eben. Dann kamen sie vom Berg runter, haben noch geleuchtet und alles. Jesus hat noch geleuchtet von der Verherrlichung. Die Leute, die ihn gesehen haben, die waren erstaunt. Es war so quasi wie Mose, der aus der Konferenz mit Gott herunterkam, der hat ja auch geleuchtet. Und dann war Jesus da. Und die Probleme, die Streithansel nicht lösen konnten, die hat Jesus so gelöst, weil er in der richtigen Weise gebetet hat. Und hinterher konnte er dann sagen, ja, diese Art fällt nur aus durch Gebet. Und jetzt wissen wir, was für eine Art von Gebet es war. Amen. Also, wenn du beten willst, effektiv beten willst, dann mach das genau so. Und dann ist noch was wichtig. Wenn du dich jetzt deinem Problem stellst, wenn du dich deiner Aufgabe stellst, dann ist es vollkommen in Ordnung, jetzt nachzudenken. Nachzudenken. Nachdenken ist ganz, ganz wichtig. Nicht darauf zu warten, dass Gott jetzt alles selber macht und arrangiert für dich, sondern du musst auch nachdenken. Du hast ein Problem und jetzt musst du nachdenken. Der König Salomo zum Beispiel, der dringend Weisheit gebraucht hat, hat Gott angefleht, er hat auch ein Riesenopfer gegeben, um Aufmerksamkeit vor Gott zu erregen. Und Gott ist ihm dann im Traum erschienen, nachdem er dieses Riesenopfer gegeben hat. Er hat gesagt, was willst du denn? Weisheit. Gott hat ihm Weisheit gegeben. Und Gott gibt heute Abend dir Weisheit, sogar ohne Opfer. Kannst du vielleicht, das ist meine Interpretation, mit dem Opfer noch verstärken, aber du kriegst die Zuteilung vom Herrn zur Problemlösung, diese besondere heute Abend, wenn du dich dem Problem stellst. Aber Nachdenken ist ganz wichtig. Salomo hat es gemacht und der hat dann Weisheit vom Vater bekommen, von Gott bekommen. Und dann kam die Feuerprobe. Zwei Frauen kamen, haben zwei Kinder gebracht, ein Kind lebendig, ein Kind tot. Und dann haben sie beide behauptet, sie wären die Mutter des lebendigen Kindes. Und wenn du jetzt ein 19-jähriger, 20-jähriger König bist, der bisher nur an flotten Hofdamen und an schnellen Wägen interessiert warst und jetzt plötzlich dich um die Administration eines ganzen Königreichs kümmern musst, dann bist du schon mal gefordert. So, jetzt sitzt er also auf seinem Königsthron, die Krone ist ihm nur ein bisschen zu groß, die Krone seines Vaters David, die hängt noch ein bisschen so übers Ohr, ja. Schaut etwas keck aus, so sitzt er da und hofft, dass ihm niemand anmerkt, wie nervös er ist. Spielt mit seinem Zepter und hört sich da an, was Sache ist. Aber er hat sich der Aufgabe gestellt. Er ist nicht davon gelaufen. Er hat gesagt, okay, wenn Gott will, dass ich König mache, dann mache ich es bei Gott, dann mache ich es dann. Und er hat gebetet, er hat siegreich gebetet. Und wie gesagt, er hat es noch mit dem Opfer seiner Zeit unterstrichen, sein Bedürfnis, dass Gott es eben wahrnimmt, sein Gebet. Dass er sieht, dass er das wirklich ernst nimmt, dieses Gebet, unser Salomo. Und jetzt plötzlich passiert was. Die Zuteilung des Heiligen Geistes, dieses spezielle Maß vom Geist Gottes, das Salomo bekommt, so wie du das heute Abend bekommst, wird jetzt aktiv. Und plötzlich kommt es ihm. Ach ja, Mütter lieben ihre Kinder. Die Mutter, die das lebendige Kind besonders liebt, ist die Mutter. Und die, die auch ohne dieses Kind auskäme, die ist es nicht. Und dann greift er zu radikalen Mitteln. Er sagt zum Benaja, zu seinem Leibwächter, hol mir ein Schwert. Und dann holt also Benaja das Schwert raus. Und dann sagt er, nimm das lebendige Kind und teile es in zwei. Benaja nimmt dieses Kind in die Hand, hält es am Fuß hoch. Ihr wisst schon, es hängt dann so runter. Ist dann schön geteilt in der Mitte. Und dann sagt er, haut es in zwei, der König. Das klingt furchtbar, das klingt brutal. Amen. Klingt unmenschlich, das klingt sadistisch, das klingt böse. Aber in Wirklichkeit ist es die Weisheit Gottes. Denn Benaja zieht aus und dann kommt eine Frau nach vorne und schreit, nein. Und die andere sagt, ja genau, keine von uns soll ein lebendiges Kind haben. Und dann sagt der König sofort, stopp. Benaja, Schwert weg. Gib der Frau, die das Kind bedauert hat, gib ihr dieses Kind, denn sie ist die Mutter. Das ist Weisheit gewesen. Intuitiv. Intuitiv ist es, wenn es plötzlich aus dir herauskommt, wenn plötzlich Gedanken zusammenkommen. Wie sind Mütter ihren Kindern gegenüber? Wie sind diese beiden Frauen Kindern gegenüber? Verstehst du? Das ist Nachdenken gewesen, aber das ist inspiriertes Nachdenken gewesen. Inspiriertes Nachdenken bekommst auch du heute Abend von Gott verpasst, ins Hirn geschmiert, wenn du dich da einem Problem stellst. Seid ihr noch da? Oh. Da, 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 da. Amen. Nachdenken. Nachdenken ist also ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Denk nach über deine Lösung und der Herr wird dir helfen. Und vielleicht gibt er dir auch Berater, Benajas, die mitspielen, die genau wissen, der König will dieses Kind nicht töten, nie. Ja, aber ich spiele mit, okay? Ich bin jetzt hier der Böse und ich spiele mit. Ja, König. Der wusste genau, der wird dieses Kind nicht töten. Hat er auch nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat seiner Mutter zugeführt. Und das ganze Volk hat es gemerkt und hat gesagt, der hat es mal drauf. Ganz genau. Und der Herr möchte, dass er das auch über dich sagen. Was ist denn mit ihr passiert? Die löst ja ihre Probleme plötzlich. Die läuft nicht mehr so davon. Und die kommt auch nicht mehr so minderwertigkeitsgefühlt geplagt rüber. Was ist mit ihr los? Die hat plötzlich eine Kühnheit. Die hat plötzlich irgendwie eine Dynamik, eine Zuversicht. Die hat eine Kraft, die sie vorher nicht hatte. Was ist los mit ihr? Ja, die geht in diese komische Kirche da. Die war in der Winterbibelschule. Mein letzter Punkt, es ist schon wieder viel zu gut alles hier. Dauert schon wieder zu lang. Noch ganz wichtig, Bequemlichkeit. Okay, arrangier dich nicht mit deinem Schmerz. Schieb die Lösung nicht auf die lange Bank. Sei entschlossen. Und sag, okay, Pastor, ich habe es jetzt gehört, morgen. Mach das nicht, weil du leidest weiter. Letztes Zeugnis, dann bin ich jetzt fertig mit dieser Botschaft. 1993 haben wir diese Gemeinde hier gegründet und wir haben uns im Hotel getroffen. Es war dann relativ so eng, eigentlich ziemlich schnell in so einem Frühstücksraum und da saßen wir also in enger Gemeinschaft zusammen. Die Leute waren wirklich freundlich, wir haben denen 100 Mark auf den Tisch geblättert und ich habe dafür eine Kanne Kaffee bekommen, um mich dran zu berauschen beim Predigen. Es war super, enge Gemeinschaft, alles gutes Feelings, gute Vibrations, spitze, richtig gut. Aber ich habe mir gedacht, nach einem, zwei, drei, fünf Monaten, sechs Monaten, sieben Monaten, Herr, wann kommt jetzt endlich unser Gemeindegebäude? Es kam einfach nichts. Nichts. Also es hat mir geschmerzt, es war ein Stein im Schuh. Aber ich habe gewartet, dass der Herr was macht. Und er hat nichts gemacht. Bis ich dann nach 9 Monaten gesagt habe, oder vielleicht waren es sogar noch mehr, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir die Initiative ergreifen. Ich stelle mich jetzt dem Problem. Und dann habe ich eine Fasten- und Gebetswoche ausgerufen in der Gemeinde. Wir haben gefastet eine Woche und gebetet eine Woche. Und es hat diese Woche noch gar nicht gedauert. Plötzlich hat der eine was gewusst vom anderen und dann hat sich der getroffen mit dem. Und plötzlich hat sich da was verschränkt. Und plötzlich war es so, dass wir ein Gebäude hatten. Eine Woche später hatten wir ein Gebäude. Es war auch nicht besonders groß, aber wir konnten dann da schön reinwachsen. Das war ein ganzer Stock in so einem, also ein Bürogebäude, ein Stockwerk. Und das war alles leer. Und diese Räume haben auf uns gewartet, dass wir dann nach und nach immer weiter die ausfüllen, bis wir zum Schluss den ganzen Stock hatten. Das war richtig gut. Wir haben dann den großen Saal gemietet, aber nur für einmal in der Woche. Und unter der Woche haben wir die Stühle an die Wand gestellt und haben so getan, als könnte uns das nicht. Es stand leer in der Zwischenzeit, bis wir dann am Sonntag wieder da waren. Auf die Art und Weise haben wir uns finanziell und personell da hineinentwickeln können. Ist gut, aber wir würden wahrscheinlich heute noch warten, wenn ich damals nicht die Initiative ergriffen hätte. So, ergreif die Initiative. Amen. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, ergreif die Initiative. Amen. Amen. Okay, jetzt ist der Punkt gekommen, lasst uns beten miteinander. Mach mal die Augen zu. Wer ist bereit, sich seinen Problemen, die er bisher rausgeschoben hat, zu stellen? Wer ist bereit, dieses Maß an, diese besondere Salbung anzunehmen? Wink mal. Okay, gut, alles klar. Sehr gut. Ja, gut, es hat sich doch rentiert. Amen. So beten wir jetzt. Pass auf. Der Geist Gottes kommt jetzt gleich über dich und gibt dir diese Weisheit. So, Vater Gott, wir haben das Wort Gottes gehört. Wir danken dir für die Salbung der Lösung. Herr, du hast den Heiligen Geist gesandt, dass er unser Helfer ist. Vater, wir bekennen heute Abend jetzt vor dir, kollektiv und gemeinsam. Herr, wir versprechen dir, wir stellen uns unserem Problem. Und jetzt bitten wir dich, gib uns diese Zuteilung, die du uns verheißen hast. Gib uns Weisheit und Erkenntnis und Verständnis und Rat und Kraft für genau dieses spezielle Problem, das uns so geplagt hat, das der Stein im Schuh war. Und Herr, wir empfangen das jetzt. Und Vater, wir bitten dich auch, dass du wie Maria und Josef auch uns inspirierte Helfer gibst. Inspirierte Helfer, die uns weiterhelfen. Die uns helfen, Probleme zu lösen, die jetzt auf uns zukommen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Kleinere Probleme innerhalb des Großen. Herr, wir danken dir, dass du jetzt für uns aktiv bist. Jetzt sag mal mit mir, Herr, ich empfange jetzt. Amen.